Sie hören nun Drunkards Delight, der Podcast mit Denise Dörner.
Ja, willkommen zurück bei Drunk with Delight. Wir haben die legendäre Tourlife-Folge schon vor einer Weile aufgenommen. Tourlife an sich ist ja schon mal spannend, ja, und es gibt immer gute Geschichten, aber wir haben uns jetzt, wer es noch nicht gehört hat, wir haben uns zusammengesetzt, Markus Boni-Hoff, Michael Grosika und ich, alle ihres Zeichens Booking-Agenten in unterschiedlichem Aktivitätsstatus und auf unterschiedlichem Erfahrungsniveau. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, Booking-Agent zu sein. Und haben uns dann im Gespräch eine legendäre Tour rausgesucht, wo es wirklich auch zuhörenswert ist. Oder sag ich mal, wo einem überdurchschnittlich, das ist glaube ich in allen Fällen zuhörenswert, aber wo einem überdurchschnittlich die Kinnlade runterfällt. Und wir eben auch die Erlaubnis haben, darüber zu reden. Und wenn man so sensationelle Storys teilen kann, dann sollte man das auch tun. Und wir haben eine spannende Folge über das Tourlife zusammengestellt. Viel Spaß damit. Boni, komm mal rum.
Ich komm mal rum.
Bitte, und dann stelle ich euch vor.
Komm mal rum.
Komm mal rum.
Boni, das ist eine sehr tolle, leckere Mischung.
Ja, finde ich auch. Madame hat alles mitgebracht.
Chapeau.
Ich glaube, Kahlua wäre ein bisschen süßer gewesen, ne?
Ja, den muss er aber erstmal irgendwo kriegen.
Wo hätte er was
meine
gesagt?
Meine Freundin hat in Erle, das ist irgendwo hinter Schermbeck,
eine
Edeka-Markt aufgetrieben, wo noch irgendwie so drei verstaubte Flaschen irgendwie so waren.
Das ist Gelsenkirchen, Erle.
Es gibt auch noch Rüste.
Ja.
Und, was war das noch?
Leute, lasst mich euch vorstellen. Okay, wir sind wir trinken immer noch White Russian, sind bei Drunk with Delight mit Denise und Markus Boni-Hoff und Michael Grosika.
Guten Abend.
Guten Abend.
Ihr habt die beiden schon erlebt. Der Michael und ich haben mit einem Augenzwinkern schon die Do's und Don'ts der Metal-Szene aufbereitet, mit sehr viel Freude. Und Boni und Micha haben mit mir zusammengesessen und wir hatten schon eine sehr, sehr spannende Folge übers Booking, die einfach den Zeitrahmen gesprengt hat. Und wir hatten so viele gute Themen, dass wir einfach noch eine zweite Folge machen mussten. Und eigentlich möchte ich auch noch eine dritte Folge mit denen machen. Wir haben heute den 10.06.2020, mitten in der Corona-Krise. Wir wissen nicht, wann das erste Konzert stattfindet. Ich möchte eigentlich mit euch möglichst am gleichen Tag oder um den gleichen Tag herum in einem Jahr eigentlich nochmal eine Folge machen. Aber lass uns damit mal anfangen. Was glaubt ihr persönlich, wann die ersten Konzerte wieder stattfinden werden und wie das Jahr 2021 aussehen wird?
Also ich hatte mal einen Chef, der hat immer gesagt, Glauben ist nicht Wissen und Kacken ist nicht Pissen.
Das war ein sehr weiser Mann.
Das war ein sehr weiser Mann. Uhr zurückgedreht. Ich habe in meinem ganzen Bekannten- und Freundeskreis sehr viele Doktoren und Ärzte, also Ärzte und Doktoren oder wie auch immer.
Bist du echt bei Elite-Partner?
Tatsächlich, da habe ich meine Freundin auch drüber kennengelernt, über Elite-Partner. Nein, whatever. Sehr viele Doktoren und Ärzte in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und die haben alle prophezeit, dass es bis Ende September gehen würde und dass bis dahin eigentlich die ganze Geschichte ausgesessen sein müsste. Also im Grunde genommen hängt es ja eigentlich im Endeffekt nur von unseren regierungsbezogenen Restriktionen ab, mit Abstand und Kontaktbeschränkungen. Und sobald die alle feststellen, dass unsere Infektionszahlen völlig fallen, steht eigentlich demnächst mehr im Wege, wieder normale Konzerte zu veranstalten, ohne dass wir alle wie auf einem Black-Metal-Konzert sowieso einen Meter voneinander entfernt stehen.
Man weiß es halt einfach nicht, weil es keinen Präzedenzfall gibt. Das ist wie beim Gladbecker Geiseldrama. Da wusste man damals auch nicht, wie man damit umgehen soll, weil es kein... Nein, ich habe mit dem einen oder anderen Booker oder Veranstalter gesprochen und manche sind sehr zuversichtlich, andere sagen, sie sehen eine Festivalsaison 2021 auch nicht passieren.
21?
2021, ja.
Das ist natürlich echt eine sportliche Ansage. Ja. Das wäre eine Katastrophe, das wäre eine reine Katastrophe.
Prinzipiell erstmal schon. Ich gehe dann wieder auf Konzerte, wenn sie vor Leuten und nicht vor Autos stattfinden. Das ist absolut. Was jetzt nicht heißt, dass es verkehrt ist, dass Bands in Autokinos vor Autos auftreten, aber es wäre für mich weder als Zuschauer noch als Künstler respektabel, keine Ahnung. Es,
du hast zufälligerweise mal bei Facebook vor zwei Wochen das Video von Helge Schneider gesehen.
Ja.
Ich fand, das hat es genau auf den Punkt gebracht. Meines Erachtens. Hat er gebracht? Ja. Also der hat gesagt, dass er sich als Künstler natürlich sieht, aber nicht der Meinung ist, dass er vor Autos auftreten müsste und dass er die ganze Geschichte aussitzt und
ja, weil ihm einfach der Publikumskontakt fehlt.
Ja, sein Prinzipien treu bleibt.
Ja, ich muss halt echt sagen, also das habe ich auch schon in einer vorigen Podcast-Folge gesagt. Also ich bin halt auch so weit, ich kann auf Facebook im Livestream keinen Jungen mit der Gitarre mehr sehen. Also ich bin satt. Das ist einfach mit einem echten Gig nicht vergleichbar. Und ich habe halt auch schon Leute auf Facebook und Instagram gehört, die sagen so, hey, Autokonzert gar nicht so schlecht. Ich kann mir das nicht mal im Entferntesten vorstellen, da sowas beizunehmen. Das ist für mich völlig absurd. Das ist so weit weg von dem, was ich mit Konzerten und Festivals verbinde. Also
ja, zumal du, wenn du im Autokino sitzt und den Sound quasi über dein Autoradio, über dein Bluetooth angeboten kriegst. Ich fand bei prinzipiell Konzerten immer gut, mich irgendwo frei bewegen zu können. Wenn der Sound irgendwo da scheiße ist oder da zu viel Bass oder zu wenig ist, gehst du halt woanders hin.
Ja.
Und ich wäre so ein Typ, der dann tatsächlich aus dem Auto aussteigen und zum Mischer hingehen würde und ihm sagt, wie er was zu machen hat und dann heißt es hinterher wieder, ich sei kompliziert.
Also hör mal, Konzert und Festival ist für mich im Matsch rumspringen, tanzen, meine Freunde umarmen, die Treppen hochrennen zum Bierstand. Ich kann mir, nee, das geht nicht. Ich kann mir das im Entferntesten nicht vorstellen. Ich würde mir wie im Knast vorkommen, ehrlich gesagt.
Ja, wenn du dir den Comedy-Programm anguckst, wo, weiß ich nicht, Atze Schröder auf der Bühne steht oder sonst was, wo du sowieso einfach nur auf deinen vier Buchstaben sitzt und einen Typen beim Labern zuguckst, ist das eine andere Geschichte, als wenn du, ich sag mal, in so einer dynamischen, so einem dynamischen Genre wie in einem Metal unterwegs bist, wo einfach eine Party ist, wenn du auf einem Konzert bist und wo halt so sich alle miteinander bewegen und wo viele Leute zusammenkommen. Ich weiß nicht, also ich müsste mich nie unbedingt gerade in ein Autokino setzen und irgendeiner Band zu gucken. Ne?
Also mal 60 weit auseinander stehende zahlende Gäste habe ich über Jahrzehnte selber mitmachen müssen, ohne Coronavirus.
Ja, vor allen Dingen Mucke hören im Auto ist geil bei 150 auf der Autobahn. Also ich brauche da diese Bewegung. Nee,
auch gerne irgendwie auf dem Parkplatz, wenn du alleine bist oder vor der Haustür stehst und den Song noch zu Ende hören willst. Aber ich fand, ich habe noch nie einen Film im Autokino gesehen.
Ich auch nicht.
Weil ich das auch so halbseiden finde. Das ist so ein bisschen wie Porno-Kino, wo man rauchen darf, damit es nicht nach Sperma riecht, weißt du? Das ist,
Sollen wir nochmal Pinkelpause machen?
Wir machen Pinkelpause.
Also wir haben kaum angefangen.
Wir haben uns gerade so lange mit dem Herrn Nikodem unterhalten.
Schneid da was draus zusammen, aber ich glaube nicht, dass das eine ganze Podcast-Folge wird.
Ach doch, warte mal.
Ich finde es aber geil, weil Michael schon so ein bisschen lallt.
Ich lalle?
Ja.
Alter, ich bin...
Ja, nicht schlimm, dann bin ich jetzt mal zumindest nicht.
Weißt Alter, du? Ich habe deine Mischung gerade eben gesehen. Ne? Also ich habe lange
keinen... Ich habe eure Sticks gesehen.
Ich habe das gesehen.
Dann geht ihr mal pinkeln, wenn ich erzähle.
Ich gehe alleine, Boni braucht nicht mit.
Okay. Ja,
Möchtest du mit? Ich
gehe gleich auch mal.
Nee, weil wenn du vom Pinkeln wiederkommst, dann ist meine Getränkekarte wieder hier. Sonst gibt's nichts. Ich erzähle dir noch die Geschichte aus dem Endzeit.
Ja, bitte.
Damals aus der Zeit, wo Micha noch impulsiv war.
Okay. Micha geht jetzt pinkeln. Wie gesagt, nochmal, wir sitzen hier mit den beiden Kollegen, mit denen wir diese wunderbare Booking-Folge aufgenommen haben. Und uns fehlt mir noch, also hört euch die bitte unbedingt an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das war wirklich großartig. Es gibt so tolle Geschichten über den Pott, über Bands, was dazu gehört, ein Booker zu sein, was man als Booker erlebt, warum eine Band einen Booker braucht.
Über prinzipiell erfährt man aus der Folge, was man als Booker nicht machen soll.
Ja,
wie es nicht geht, weiß man jetzt und wie man von wenig Geld lebt. Es wäre schön, wenn jetzt mal was anderes passiert. Ich habe dich unterbrochen.
Nein, kein Problem. Und wir haben einfach festgestellt, wir haben noch so viele Themen, wo wir das erweitern können. So und Michael ist pinkeln und du wolltest eine Geschichte erzählen aus der Zeit, als Michael noch impulsiv
war. Als Michael noch sehr impulsiv war. Ja. Es war einfach, wir haben uns im Endzeit-Pub getroffen, der sich zu der Zeit am Bahnhof Altenessen befand. Und warum auch immer hatte Michael ziemlich schnell die Lampen an. Es war seine Getränkekarte verschwunden. Am Tisch nebenan saßen zwei so junge Headbanger, 18, 19, so mit Kutte und sonst wie. Und Micha schon ordentlich Schlagseite bezichtigte die beiden jungen Herren, seine Getränkekarte geklaut zu haben. Und ich kannte die noch damals aus dem Plattenladen. Das waren gute, nette Jungs, die es nicht gemacht haben. Und ich versuchte Michael das irgendwie so zu unterbreiten, dass er jetzt bitte nicht renitent wird. Und dann stand er halt auf und sagte, ich gehe jetzt pissen. Und wenn ich zurückkomme, dann ist diese Karte wieder da. Sonst setzt es was. In dem Moment stand Michael auf, ging zum Klo und auf seinem Stuhl lag die Getränkekarte. Also er hatte die ganze Zeit drauf gesessen. Ich glaube auch 10 Minuten später, also ich hatte dem irgendwie ein Taxi bestellt. Ich glaube, der hat damals auch in Duisburg gewohnt. Und ich glaube, der erste Taxifahrer wollte den gar nicht mitnehmen.
Ja, wollo.
Wir haben dann einfach, glaube ich, ein Taxi beordert, wo der Fahrer kein Deutsch sprach oder so, keine Ahnung. Es ist im Nachhinein alles gut gegangen, aber
ja, das Endzeit gibt es nicht mehr, es gibt das Endzeit-Festival jetzt, ne?
Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Also es gab damals den Endzeit-Pub in Gelsenkirchen. Das haben der Peppi, also Grave Violator, ganz Anfang Sodom, glaube ich, und der Stony, der Creator-Merchandiser, irgendwie zusammen gemacht. Das Ding hat irgendwann dann geschlossen und dann haben Spiesi vom Creator und zwei andere Leute noch wollten einen Metal-Pub eröffnen und haben einfach diesen Namen übernommen. Haben das am Bahnhof Altenessen gemacht und ich war da sehr gerne, aber Tatsache ist einfach, dass du mit einem Pub, der nur Heavy Metal anbietet und sonst wie einfach nicht über die Runden kommst. Das ist genau dasselbe, als wenn du einen Plattenladen aufmachst, der nur diese eine Musikrichtung anbietet. Und die mussten dann irgendwann schließen, aber wie gesagt, Micha und ich hatten Spaß. Und als er vom Pinkeln wieder kam, war die Karte auch wieder da.
Die Karte war wieder da und du hast mir irgendwie eingespielt, dass die Karte da immer schon gelegen hätte, wo sie gelagen
hätte. Hast du die ganze Zeit drauf gesessen.
Okay, Micha ist wieder hier. Wir probieren jetzt was Neues. Ich gehe jetzt auch
mal. Er durchlebt das gerade wieder. Er wird wieder. Ich sehe die Schlagader an seinem Pochen.
Ich erinnere mich tatsächlich daran, dass du mir kurz darauf ein Taxi gerufen hast.
Ja, und der Erste wollte dich nicht mitnehmen, weil er dich zu renitent fand. Und dann haben wir einen nicht deutsch sprechenden Taxifahrer uns kommen lassen. Das ist einfach der...
Oh mein Gott.
So, wir probieren jetzt was Neues. Ich suche jetzt auch 17 auf. Lass mir dabei auch schön Zeit, dann habe ich beim Schneiden nachher Überraschungen und überlasse euch einfach mal euch selbst mit der Aufgabe, unseren, meinen Zuhörern mal zu erzählen, was es mit Schitterli auf sich hat und was für furchtbare Länder oder abenteuerliche Länder für Booker oder Tourmanager es in dieser Welt noch gibt. Und ich stoße
das
dann
ist
einfach
dazu. Das kann man abkürzen, Schitterli. Also Italien ist, wenn du nicht Iron Maiden bist, dann...
Wobei, man muss ja wirklich ganz ehrlich und offen sagen, also es kommt natürlich wirklich immer auf den Promoter an sich an. Also wenn es nicht unbedingt gerade Luigi ist, dann...
die vier Italien-Gigs auf der Tour, ich glaube, das hat Luigi gemacht. Der war ja, Luigi, nee, Luigi war schon okay. Die, ja. Die Clubbesitzer waren einfach... da ist halt, wie gesagt, 15.30 Uhr nicht 15.30 Uhr, sondern...
ja, wenn es in Italien 5 Minutes heißt, dann heißt nicht unbedingt, dass die 5 Minuten jetzt ab 5 Minutes anfangen, sondern dass die irgendwann mal anfangen können.
5 Minutes is my brother Giorgio, he round the corner with the car, with the key to the club. He will be here in 5 Minutes. Ja, das ist...
Ja, ja.
Yes. Ja, genau. Ja. Mehr kann man da auch nicht zu sagen. Außer ja, das, ja. Jetzt wir wissen das jetzt.
Ja. Do you have any more of this nice catering left?
Ich weiß noch, als sie uns wirklich 3 Stunden vor dem Club warten haben lassen auf der Vomitory-Tour und alle völlig genervt waren, da haben sie aber schon gemerkt, dass sie da Scheiße gebaut hatten, haben den Club aufgemacht und haben dann die Cocktailbar geöffnet. Und das ist aber das coole Vomitory, die können sich 3-mal am Tag besaufen. Morgens, dann nachmittags beim Soundcheck, dann nüchtern die sich aber aus. Und wenn die auf die Bühne kommen, ich habe hab Vomitory 35 Mal live gesehen und es war immer 100%.
Tight.
Und dann lassen die sich nach dem Konzert aber nochmal volllaufen. Und, aber so funktioniert es. Und die werden nicht renitent und sind eigentlich so die... soweit ich sagen kann, zuverlässigste Death-Metal-Band, die ich kenne.
Ja, das kann ich so unterschreiben, definitiv. Also das ist so einer der Oldschool-Death-Metal-Bands, wo du dich immer noch verlassen kannst und da war auch nie Scheiße.
Warum wird da immer Oldschool zugesagt? Ich finde, dass das zeitlos ist. Das ist weder Old noch New School.
Ja, zeitlos bedeutet ja eigentlich im Endeffekt, dass es immer schon so gewesen ist. Unverändert. Und dass die ihren Stil durchhalten. Gibt der Bands, ey, da kaufst du dir ein Album von und kaufst dir ein Jahr, 2 Jahre später ein Album und die klingen halt völlig konträr zueinander. Also
ich finde auch, dass die Vomitory-Alben nicht gleich klingen. Also wenn du dir die Blood Rapture anhörst und dann Terrorize, Brutalize, Sodomize. Schwierig auszusprechen, wenn man schon was getrunken hat. Das ist soundtechnisch völlig unterschiedlich irgendwie und aber ja.
Und du erkennst ja immer noch die klare Linie. Definitiv. Und es gibt so viele Bands, wo du die klare Linie so vermisst. Und ich sag mal, Vomitory sind die gerade in der sich Richtung eigentlich so ziemlich gefestigt.
Zumal Vomitory mit Sing-Parts haben, bei denen nicht gesungen wird. Also jetzt nicht vom Grund her, sondern die haben einfach so Mittelteile mit.
Ja.
Und das singen die Leute live mit. Das habe ich zum ersten Mal wirklich erlebt beim ersten Konzert der Vomitory-Tour, die ich begleitet habe, als sie irgendwie Regorg in the Morgue gespielt haben. Und dann gibt es halt diesen Mittelteil und dann fangen auf einmal irgendwie 200 Leute an. Ich denke, was ist denn hier los? Also die sind schon sehr prima.
Ja, aber kennst du das selber, wenn du vor einer Bühne stehst, gerade bei ich finde es gerade bei Death Metal sehr prägnant, dass wenn du vor der Bühne stehst, dass du bei manchen Bands ziemlich schnell die Schnauze voll hast und denkst, boah, so ein Einheitsbrei, den du da geliefert kriegst, so völlig unkoordiniert, ist ja. Abgesehen davon von den Leistungen der Musiker an den Instrumenten. Vomitory finde ich sowas von durchgehend tight und einfach, du stehst vor der Bühne und du hast Spaß beim Zuhören. So, das ist so...
Ja, und du musst auf jeden Fall vorher immer klar machen, dass kein dauerhaftes Stroboskoplicht auf der Bühne ist. Das weiß ich im Nachhinein. Das ist einfach, weil Erik, der Frontgrunzer-Bassist, dem wird dann schwindelig und dann kippt er um.
Ja.
Und das hatte ich quasi fast bei meinem letzten zu begleitenden Vomitory-Konzert beim Eindhoven Metal Meeting vergessen. Und dann spielten die da in der kleinen Halle Und es ging los irgendwie mit Chaos Fury oder mit dem ersten Song. Und es war nur Dauerstroboskop. Und ich so, scheiße, wo ist der Lichtmischer? Und der ist aber nochmal ganz anders, ganz woanders oben irgendwo. So kacke und lauf durchs ganze Haus, bis mir irgendwann auffiel, Erik kriegt das gar nicht mit, weil das Strobo ja von hinten kommt. Also er ist auch so nicht umgefallen. Und was man auf jeden Fall noch betonen muss, dass Erik ist sonst sehr wortkarg und sehr geschäftsmäßig. Allerdings, wenn er besoffen ist, der größte Comedian aller Zeiten. Ich habe damals auf der Tour im Bus nachts Tränen gelacht. Das, aber wie gesagt, es erfordert bei ihm auf jeden Fall mindestens 2,5 Promille. Aber dann ist es wirklich lustig.
Ja, absolut. Absolut. Jedes Mal, wenn ich den Erik getroffen habe, da war zu später Stunde auf jeden Fall immer sehr Big Company angesagt. Definitiv. Ja.
Mein Lieblings-Vomitory-Member ist Urban oder Urban genannt.
Ube.
Das ist Übe, der Bruder von Tobbe, also Tobias, dem Drummer. Und Urban ist so ein Typ, der könnte der krauzige Typ aus irgendeiner Coen Brothers Verfilmung sein, der exakt genau zwei Wörter in dem Film sagt. Und er hatte schon wieder 3 Tage nicht mehr gesprochen auf der Tour. Also er kommt einmal, wenn er auf die Bühne kommt, und dann war es das wieder. Und dann hat er wieder 3 Tage nicht mehr gesprochen und fragt mich morgens, ob wir in Frankreich seien. Aber ich habe das nicht verstanden. Oh, in France. Ich so, hab verstanden, ob wir Freunde seien. Ne? Ich so, ich dachte, du entscheidest das. winkt nur ab und geht wieder in seine Koje und spricht dann wieder 3 Tage nicht mehr. Aber er ist einfach geil. Also ich mag Leute, die nicht so wie ich sind. Also sprich, introvertiert.
Also läuft ohne mich. Wo seid ihr gerade?
Wir sind gerade mal wieder
bei Vomitory
gelandet, ja.
Bei Venues oder seid ihr schon beim Tour Live?
Ne, wir sind tatsächlich
beim Tour Live, genau. Das war die Tour, wo als Special Guest noch Prostitutes Figament mit dabei waren. Und wer mir die Tour sehr vereinfacht hat durch seinen sehr banalen, aber geilen Humor, ist Nils, der Sänger von Prostitutes Figament, weil er einfach auch diesen geilen holländischen Akzent spricht, wenn er Englisch spricht. In the venue yesterday I shitted 6 times and it was all water because of the Pennerfleisch. Man hatte uns, glaube ich, mal irgendwie in Leipzig oder so Hühnereintopf gekocht mit Knochen unten drin. Und dann, ich glaube, sie haben... Nein, die Veranstalter. Ja. Ich glaube, sie haben die... Schwerwas, und Schwerwas ist holländisch für Penner, ja. Hier mit eingekocht. Penner, ja, der Pennerfleisch. Und Nils ist so ein Typ, der ist sehr straight und geradeaus irgendwie. Du wirst dich mit dem im Nachhinein nicht streiten, weil er das schon von vornherein alles adressiert. Und der Verein, so eine Sache, ich sehe nur irgendwie abends oder nachts vor so einem Venue, wo er sich irgendwie mit einer Frau unterhält und dann geht die auf einmal schnurstracks weg und dann kommt Peter von Vomitory. What happened? The girl walked up to me with a cocktail pineapple thing on the glass. She started grabbing my beard. So I stuck the pineapple thing in her eye and she just walked off. Fucking cunt. Und es ist... So ist, das kannst du übrigens noch rausschneiden, das, er rief mich irgendwann an. Bonner, we just parted ways with Willowtube Records because they wouldn't release our new album under its original title. Ich so, and what was the title? Dismember the Transgender. Und ich dachte, ja, ist ja klar, dass jetzt haben sie ein anderes Label und das aktuelle Album ist so self-titled, ja. Und der Song heißt jetzt Fight a Transvestite.
Das, wow.
Nils hat so ein, ja.
Wow. Und da haben sie jemanden für gefunden?
Mhm.
Da haben sie jemanden für gefunden?
Anscheinend schon, ja.
Hast du das neue Album schon gehört?
Welches?
Das Neue, was sie jetzt aufnehmen wollten.
Achso, Prostitute, das Disfigurement, oder?
Disfigurement.
Ja. Prostitut. Prostitut klingt so wie Karl Lagerfeld.
Also ich müsste jetzt in mein Chatlog gucken, aber der Nils hatte mir irgendwas geschickt dazu.
Dein Chatlog?
Chatlog.
Also Chatlog, das klingt so wie Glory Hole in digital.
Ja, genau. Digital.
Glory, Glory, Hallelujah. Genau.
Digitales Glory Hole, ja, wunderbar.
Wobei Fight the Transvestite ist ja so ein bisschen fast Rocky Horror Picture Show, ne? Also das ist ja schon...
Ja, wie gesagt, es ist, ich glaube nicht, dass Nils, der versucht halt krasse Texte zu schreiben. So, ne? Ich hatte die damals versucht, auf einem Festival im Helvete, so von wegen, was war das irgendwie... Charity für die Kinderkrebshilfe. Und da wollte Nils aber nicht auftreten. We are a fucking brutal death metal band singing about everything, the worst things that can happen to you. We're not gonna play that. Ich so, ja gut, dann lass es doch einfach sein. So,
Wobei, ich kann das irgendwo verstehen. Ich finde manche Sachen auch echt schwierig. Also du kannst nicht irgendwie als, weiß ich jetzt nicht, ob bei Death Metal, aber als misanthropische Black Metal Band kannst du halt gewisse Dinge einfach nicht machen.
Ja, das ist natürlich immer die Frage, ne? Also irgendwo ist es relativ, wie sagt man auf Neudeutsch, edgy, dass du dich zwischen dem Spirit von einem Festival entscheiden musst und deiner eigenen Philosophie.
Ja.
Ist es. Bei Yaka, also bei japanischen Kampfhörspielen war das immer sehr einfach. Wenn so Anfragen kamen wie, wollt ihr in Berlin spielen und zugunsten von Straßenhunden? Da waren die hinterher noch sauer, dass ich darauf nicht geantwortet habe. Das ist einfach...
Gibt es denn bei den Straßenhunde?
Ja, aus der Ukraine. Die werden da... Da kommen so Schnellboote aus...
Die sind übers Mittelmeer gerufen.
Aus Uganda. Die fliegen wieder ein und...
Ja. Oh. Ukrainische Uganda-Schnellboote, da bin ich schon raus.
Es wurde schon mal angeschnitten, ich glaube, es gibt eine besonders legendäre Tour, ne?
Legendär. Ja, es ist zumindest eine Tour, die Boni und ich immer wieder versuchen aufzubereiten. Persönlichen Gespräche einhergehend mit Alkohol.
Und wenn das so intensiv ist, dann möchte ich jetzt daran teilhaben.
Die Shining-Tour. Eines Tages rief Micha mich an, hast du dann und dann Zeit? Ich so, worum geht's? Shining. Ich glaube, ich habe erst gesagt nein, ne?
Also, wir müssen die Uhr noch mal ein kleines...
Es ist einfach so, es wäre aber sonst außer mir keiner mitgefahren, glaube ich.
Nee, wir müssen die Uhr ein kleines bisschen zurückdrehen. Also, das war die erste Tour, die ich damals für Katapult Promotion gebucht habe, beziehungsweise buchen sollte. Und... wo es einfach geheißen hatte, dass das einfach eine reine Prestige-Tour ist und ich sag mal relativ für die Satisfaction des Künstlers und relativ wenig Income und bla bla bla. Also die Tour musste auf jeden Fall stattfinden.
Die Tour musste stattfinden und Boni, wie lang warst du als Tourmanager unterwegs und mit welchen Bands? Also hast du dich gesettelt gefühlt zu dem Zeitpunkt schon?
Gesettelt?
Also sicher in deinem...
Angekommen in meinem Beruf. So bin ich nie. Ich hasse auf Tour zu sein. Ich bin gerne zu Hause. Ich kann direkt sagen, ich habe das wegen des Geldes gemacht, weil da irgendwie was reinkommen musste. Trotzdem war es schön mit Vomitory. Die Tour mit Kämpfer, Helrona und Obscurity war prima. Und all das, was da so schön dran war, da kriegst du halt hinter einen aufgebraten. Und das war dann halt Shining.
Okay, also wir halten fest, du hattest Erfahrung und du musstest es machen. Und das hat der Micha...
Ich musste es nicht.
Ja, aber du sagst, es sollte was rein. Und Micha hat dich dann angerufen.
Ja, also es gab damals auch noch den Domi in unserer Agentur, der sich, ich sag mal, in Relation sehr fürs Tourmanagement interessiert hat und auch absolut in Frage gekommen wäre, mit auf Tour zu gehen. Aber der war irgendwie auch wegen seines Hauptjobs völlig verhindert. Und ich hatte ja mit dem Boni zu dem Zeitpunkt auch mehrmals schon zusammengearbeitet und auch in diversen Agenturen und auf vielen Festivals zusammengearbeitet. Dass mir der
da hat einer unter sich gemacht, komm, wir rufen Boni an.
Ja, ich will. Nein, ist jetzt als Notlösung abzutun, wäre absolut völlig falsch, aber Boni hat eigentlich immer sehr abgeliefert und hat auch immer ziemlich die gleichen Gedankengänge gehabt und ziemlich so die gleichen Grundgedanken verfolgt, den ich so hatte, wenn ich eine Tour gebucht habe und hab den Boni dann mehr oder weniger mit ins Boot geholt, beziehungsweise gefragt, ob er darauf Bock hat. Und
damals war ich noch daran interessiert, mich mit komplizierten Menschen abzugeben. Das hat nach der Beendigung der Shining-Tour ein abruptes Ende gefunden auch.
Ihr wurdet euch, auf jeden Fall Micha rief an und ihr wurdet euch einig.
Relativ schnell.
Und ja. Und Boni tat das. So, Boni. Die Shining-Tour. Bitte sehr.
Um es im Prinzip erstmal so auszudrücken, Niklas nahm mich erstmal zur Seite. Your main job is to keep me happy. Daraufhin hatte ich mit Micha telefoniert. Also nein, dein Hauptjob ist es, diese Tour und die Gagen nach Hause zu bringen. Was ich dann auch gemacht habe. Und ich muss dazu sagen, ich hatte mit Niklas nie ein Problem. Wir waren sogar eine Zeit lang wirklich befreundet. Nur ist Niklas aber einfach geisteskrank und das noch nicht mal. Er sagt das ja von sich selber. Und er hatte mich vor der Tour schon angerufen. Und ja, wie gesagt, das erste Konzert war in Berlin. Wir haben zusammengesetzt und sehr nett miteinander gesprochen. Und es gibt halt, also Niklas ist zwei Personen. Es gibt Niklas und Quaford. Niklas ist ein sehr lieber, netter Kerl. Quaford, also sein Nachname, ist das, was er hat, wenn er ein, zwei Pullen Wein-Intus und Koks-Intus hat. Das Schlimme ist, du merkst den Übergang nicht. Du denkst noch, du redest mit Niklas, hast aber schon Quaford vor dir.
Oh.
Und am ersten Abend war es dann so, nachdem wir uns sehr nett
also,
unterhalten.
Ganz kurz, wir reden hier wirklich von einer astrein gespaltenen Persönlichkeit.
Ja, also mindestens zwiegespalten, wenn nicht mehrere. Es war einfach so, am ersten Abend, nachdem wir uns nett unterhalten hatten, sagte ich ihm so, okay, ich gehe eben kurz zum Klo, bin in zwei Minuten wieder da. Er schlich sich mir hinterher, kam mit auf dieses, wie sagt man, Sitz-Pissoir, schloss die Tür ab, griff mich bei den Schultern und meinte, this is how we really get to know each other. Setzte sich auf das Klo, also zog vorher seine Hose runter und er hatte, glaube ich, auch Hämorrhoiden zu einem Zeitpunkt und sonst, und entledigte sich von 2 oder 3 Litern Durchfall, gemischt mit Blut. Es hat furchtbar gestunken. Hielt mich bei den Handgelenken, also ich stand da so vor ihm, also tell me about the first time you ever got beaten up! Ich war so steif vor Angst.
Oh mein Gott.
Ja. Das ist der erste Abend der Tour, die haben noch keinen Ton gespielt. Ich habe dann hinterher vor dem Club meine Freundin angerufen, der das erzählte, der sich völlig kaputt gelacht und meinte, du hast doch gesagt, du weißt, worauf du dich einlässt. Also mit Niklas unterwegs zu sein ist, also wenn du Bock auf Action hast, ist das dein Mann. Du kannst auch mit ihm nicht einfach, also der zieht das an. Du kannst mit ihm auch einfach nur um die Ecke gehen zum Zigaretten holen, läuft ein Typ auf dich zu, und Niklas so, yes, I swallow. Das sind einfach so Geschichten oder, keine Ahnung, ich glaube am zweiten oder dritten Abend hat...
Jetzt nochmal ganz kurz, also das ist mehr als Action, Bock auf Action. Und nochmal ganz kurz zur ersten Geschichte. Wie lange kanntet ihr euch davor oder wie gut?
Ich sag überhaupt mal, nicht. Wir hatten
ich wollte gerade sagen, das ist doch 47 Stufen.
Wir hatten einfach nur ge-emailt. Ja. Also, give me your phone number. Und ich dachte, der speichert die irgendwie ein für die Tour oder so. Brrrring. Zack, hello, this is Niklas. Und er war total super lieb und nett und... Und ich weiß ja auch, wie er wirklich ist. Und es war zum Beispiel, als wir in Eindhoven dann gespielt haben auf der Tour, kam meine Freundin mich besuchen und die hatte ja jeden Tag Telefonbericht von dem, was passiert war und war auf das Schlimmste eingestellt. Und das war dann genau der Vorführeffekt. Niklas, voll der Gentleman, Nein, wie so, gesagt,
Bulli, was hast du denn? Ne? Wahrscheinlich so.
Nee, also die wusste das schon irgendwie so einzuschätzen, aber war da wirklich irgendwie nett. Und er hat mir auch mal erzählt, warum das so ist oder wie es gekommen ist. Sachen aus Kindheitstagen, die jetzt hier keinen Platz haben. Mhm. Und aber es war halt, wie gesagt, wir hatten halt auch im Nightliner oben die Kojen nebeneinander. Und wenn er bekokst nicht einpennen konnte oder sonst wie, klopfte der einfach dann an die Holzwand. Boner, wake up, wake up. Und ich so, what is it now? I feel absolutely no joy. Und es war zum Beispiel, als die...
Und wie hast du ihm dann Joy gegeben, wenn er nachts geklopft hat? Also was hat er dann von dir erwartet?
Ehrlich gesagt, ich habe es verdrängt. Ich weiß nicht, ich habe einfach nicht geantwortet. Also, was einfach so, was ich im Laufe der Tour gemerkt habe, was mir dann auch deren Mischer und auch der Rest der Band, die alle völlig friedfertig waren, beigebracht haben, geh nicht drauf ein und mache nicht den Fehler, wenn du in den Bus steigst, mit ihm noch nachts in der Lounge eine Party zu feiern. Kann mitunter sehr daneben gehen.
Also ich kann mich wirklich an Telefongespräche vor der Tour mit dem Niklas erinnern, wo wir, ja, ich sag mal so, die generellen Statuten der Tour festgemacht haben. Persönlich, ich mit dem Niklas. Und an die Gespräche, die wir beide, Boni, wirklich fast täglich geführt haben. Noch bevor du deine Freundin angerufen hast oder nachdem du deine Freundin angerufen hattest. Und ich meine,
ich kann dir nicht sagen, ob es vorher oder nachher war, das verfließt.
Ja, also im Endeffekt war spät in den Abend hinein und im Endeffekt immer so zu der Zeit, wo normal arbeitender Mensch ins Bett gegangen ist, beziehungsweise schon im Bett war. Und wir haben auch wirklich zu später Zeit schon Gespräche geführt miteinander, wo ich gedacht habe, wow, so zum Ende der Tour endete das in mehr oder weniger Motivations- und Aufbaugesprächen. Zum Anfang der Tour fand ich es noch relativ lustig, aber wo ich dann irgendwann festgestellt habe, so Mitte der Tour, dass es doch schon relativ ernst ist.
Es ist im Nachhinein, wenn man das alles so erzählt, ist das super lustig, wenn du es aber quasi live miterlebst die ganze Zeit. Es ist eine Gemütsbelastung, wobei man wohl sagen muss, dass Niklas sich auf Tourneen davor noch wesentlich schlimmer verhalten hat. Es waren so Sachen, oder, wo ich dachte, so mit diesem Tell me about the first time you ever got beaten up. Ich dachte, das wäre jetzt schon so der Höhepunkt. Ne? Und es,
ich will gerade sagen, also da wollte ich ja wieder einsteigen.
Es gab jeden Tag irgendwas.
Genau, wir waren ja beim ersten Abend. Erzähl mal
am
weiter.
Am zweiten Abend war es so, dass Niklas sich ein Groupie mit in den Nightliner genommen hatte und es saß die gesamte, ich sag mal, Touring-Party, also ungefähr so 18 bis 20 Leute, saßen alle unten in der Lounge und Niklas lag da irgendwie auf so einem Seitensofa und ließ sich von einer Dame belutschen. Und ich hatte einfach meine Zigaretten beim Fahrer vorne vergessen und dachte, okay, gut, ich muss jetzt irgendwie dran vorbei, ohne dass er was draus macht. Über die Sitze geklettert in die Fahrerkabine, hole meine Zigaretten, dachte, jetzt renne ich ganz schnell zurück an denen vorbei. Zack, packt er mich wieder am Handgelenk. Look me in the eyes when I'm coming. Then we're friends forever. Höhepunkt des Ganzen war mit Sicherheit in England,
ja,
in einer Stadt, die wir jetzt nicht nennen. Und es ist so, dass man muss hier keinen Hehl draus machen, dass Niklas kokst. Das macht er auch in deren Videos und sonst wieder. Er hat eigentlich in jeder Stadt jemanden, der vorbeikommt und ihm immer umsonst was aufstreut. Nur es war in dieser englischen Stadt nicht so. Und er lief dann nach dem Soundcheck, wo er übrigens während des Soundchecks auf der Bühne seine Schuhe verloren hat, um diesen Laden drumherum. Und es waren halt, wie gesagt, relativ, ja, er sprach einen Schwarzen an, einen Afroamerikaner, und fragte, wo es denn irgendwie was zu koksen gäbe. Und er sagte halt, you go to the police station and ask for Bruce Lee. Und er dachte sich noch so, ach komm, leck mich doch am Arsch. Und hat dann, glaube ich, noch zwei, drei andere dort herumstreuende Afroamerikaner angesprochen, die alle gesagt haben, Joghurt oder Polystation, I'm asked for Bruce Lee. Dann kam Hans wieder in den Club gestürmt und meinte zu mir, come on, fat man, we're going to the police station and buy some coke. Wo ich mir dachte, du kannst dich mal am Arsch lecken. Ich komme auf jeden Fall mit und bleib vor der Polizeiwache stehen. Dass, wenn er dann nicht mehr rauskommt, ich zumindest die Show noch canceln kann rechtzeitig. Und dann ist er da wohl wirklich rein und sagte, hello, I'm Nicholas. I wanna meet Bruce Lee. Und dann sagt er halt der Herr hinter
dem Tresen.
Der Herr hinter dem Tresen, der Polizeiwachtmeister hinter dem Tresen sagte, how much Bruce Lee would you like?
Hammer.
Und dann hat Niklas, glaube ich, 300 Pfund auf den Tresen gelegt, kam aus dem Laden, also aus der Polizeiwache wieder raus, mit drei durchsichtigen Tütchen voller Koks, wo vorne in schwarz die Silhouette von Bruce Lee drauf war. Ja.
Und du hast dir doch wahrscheinlich auch gedacht, also das wäre mir so gegangen, ey, ja klar, Alter, der kriegt doch niemals Drogen in der Polizeistation, der hat hier irgendwas falsch verstanden, es wird nichts passieren, oder?
Wo ich mich gerade warm gesprochen habe, ne, ja. Das Beste fast vergessen. Da waren wir in Liverpool und er hatte irgendwo Koks gekauft, so kleine, so 5-6 kleine Koksbomben, so in Plastik abgepackt. Und er machte mich dann wieder um 2-3 Uhr nachts irgendwie wach. Wake up, Boner, wake up, I did something very stupid. Ich so, was ist jetzt los? I lost my shining hoodie. Ich so, pick a new one from the merch trailer tomorrow. But there were 6 balloons of cocaine in it. Und ich so, yeah, go back downstairs to the club, it's probably hanging over some chair. Yeah, but I'm afraid to go down there.
Why?
Yeah, genau. Because I mixed morphine with LSD. I am not in the state to go anywhere. Dann bin ich da runter und habe diesen Shining Hoodie nicht gefunden und dann war die Sache aber gegessen. Ungefähr 1,5-2 Wochen später, wir droppen die Band am Flughafen ab in Glasgow und gehen alle so durch unsere Taschen und Reisetaschen, die wir mit hatten. Ich hatte eine schwarze Reisetasche und Niklas auch. Und dann wühle ich so in meiner Tasche rum und finde auf einmal so ein Shining Hoodie in M. Ich so, oh. Krieg so ein leichtes Déjà-vu von so 1,5 Wochen zuvor und greife in diese Känguru-Tasche vorne und da waren exakt genau diese 5 oder 6 Balloons of Cocaine drin und ich bin damit über alle Grenzen gefahren. Dover, Calais, hast du nicht gesehen. Hätte man mich damit erwischt, ne? Ehrlich gesagt, ich hätte ja sagen können, ist nicht meins.
Ja,
haben die Zollbeamten noch nie gehört.
Nee, genau.
Ich muss dazu aber sagen, dass Niklas mit Sicherheit, also er hätte das zugegeben, dass das von ihm ist. Aber prinzipiell hätte ich erstmal, glaube ich, wahrscheinlich meine Eltern aus dem Knast anrufen müssen. Ich bin im Knast wegen Drogen. Und ich weiß gar nicht mehr, was sie mit den 5 oder 6 Balloons auf Cocaine gemacht haben. Keine Ahnung. Was,
wahrscheinlich konsumiert.
Die sind alle sicher nach Hause gekommen. Und
ja, ich muss mal eben eine kleine Geschichte von meiner Seite einwerfen. Als wir, also Micha und ich, im Januar völlig übermotiviert, oder ich war übermotiviert, in Wien waren, nachdem wir uns irgendwie mutmaßlich Corona eingefangen haben danach. Also das war so das Wochenende, wo wir in Wien...
Haben Sie einen Virus?
Ja, genau.
Dabei.
In Wien ein bisschen Business hatten und dann ja auch diese ganze Idee zur Zusammenarbeit entstanden ist und gefestigt wurde, haben wir halt dann auch darüber gesprochen, wie so die Zukunftspläne aussehen. Und ich war halt völlig begeistert auch davon, irgendwie Tourmanagement zu machen, ne? Weil... Und da hat Micha mir halt erzählt, naja, Denise, also ich glaube, je nachdem, mit welcher Band du das machst, werde ich dich wohl, wirst du mich wohl spätestens nach der Hälfte der Tour weinend anrufen. Und ich habe natürlich nach Gründen und Beispielen gefragt. Und
was nicht daran liegt, dass du eine Frau bist, sondern dass... Männer können ihre Gefühle nicht so gut zeigen, aber die heulen auch. Aber,
ja, und da war halt eben auch Shining ein Thema und Ja, ich weiß nicht, ich erzähle das einfach mal. So, ich kann es ja immer noch rausschneiden. Wo ich aber noch gesagt habe, ich muss echt sagen, wenn es nicht mein Cup of Tea ist, ja, ist das, also so, solange halt nichts Unfreiwilliges passiert oder niemand missbraucht wird, ist es mir egal. Und da wurde halt als Beispiel genannt, dass wohl nicht nur die Lines da von Groupies aufgelegt werden bei Shining, sondern dass da durchaus auch in jeder Stadt eine ist, die ihm da in den Glas pinkelt irgendwie und das wird dann getrunken. Und ich gesagt habe, ey,
das hat er immer gemacht, keine Ahnung, beim Catering, wo jedes beliebige Groupie neben ihm saß, can I drink your piss now?
Ja.
Es war aber auch so, er wollte mir in jeder Stadt, wollte er mir eine Nutte ausgeben. Come on, we're going to the hookers. Und A, war ich da in einer Beziehung. B, hatte ich, glaube ich, die ganze Tourgage quasi in der Hose.
Jo, müssen wir eben den Heli abhaken.
Ja. Wir werden schon von der Polizei beschattet.
Wo ich dann irgendwann nochmal sagte, irgendwie so, Shining is not a band, it's a diagnosis. Wonderful, springt mir um den Hals. Can I suck your cock now? Ja, ist halt Niklas so, ne?
Ich muss halt sagen, so wenn sich da irgendwie in den Hals gepinkelt wird gegenseitig, muss ich halt sagen, sobald das halt alles freiwillig passiert, ich meine, da hört man ja auch andere skandalöse Stories von Bands.
Pervers ist nur das, wo einer keinen Bock drauf hat.
Genau, also
pervers ist, wenn kein Becher zwischen in Hals pinkeln ist.
Ja, aber ich sage...
Man muss halt prinzipiell nicht immer dabei sein.
Ja, und solange alle glücklich sind, ist alles okay. Aber ich sag mal, das ist jetzt ja eine Story, sag ich mal, die ist Ansichtssache, aber ansonsten klingt das doch auch sehr, 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 sehr anstrengend. Und man kann auch, glaube ich, zur Beruhigung sagen, dass das jetzt auch nicht Alltag ist, sondern das sticht, glaube ich, schon hervor.
Interessant war, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb später haben die nochmal, oder sind die nochmal so wochenmäßig Tour irgendwas gefahren, haben auch im Tourrock gespielt. Da habe ich die dann halt schon nachmittags besucht.
Hey, Beta.
Nee, das war Tourrock.
Tourrock.
Okay. Das war noch exakt auch noch genau die Besetzung, die auf der Tour war, die ich gemanagt habe. Und kam da rein und direkt, also Euge, der Gitarrist, stürmte direkt auf mich zu. Boni, can you please tour manage the rest of the dates? Ich so, you don't have a tour manager? Well, we had one, but he didn't show up. Ich so, why? He was scared.
Ja, aber ihr habt eben erzählt, so es gibt diese englische Lady, das funktioniert so im Management. Ne? Also so, ihr habt eben irgendwie gesagt, so Oma und Opa würde funktionieren. Ich würde es auf die Mütterliche versuchen. Würde das funktionieren?
Oder? Bist du noch zu jung für? Du läufst dann unter My Friend's Hot Mom. Das,
ja.
Das geht nach hinten los. Das,
die Milf.
Ja. Aber ich kann auch hart, ne? Also.
Ja.
Also, Gott sei Dank.
Zuckerbrot und Peitsche. Also so eine schöne Mischung.
Schöne Mischung. Zuckerbrot und Peitsche kann auch hart.
Ja gut, ich gebe zu, also nach der Story, ich muss nicht mit Shining anfangen, ehrlich gesagt.
Nee, das, also wirklich von allen Touren, die ich jemals selber gebucht habe, ist Shining ein absolutes Extrem. Also da muss man wirklich sagen. Also das ist nicht jetzt unbedingt die ganze Band an sich, sondern wirklich nur ein Charakter in der Band an sich.
Der Rest der Bandbesetzung, insbesondere auf der Tour mit Peter Huss und Euge an der Gitarre und plus dem Rest noch Schlagzeug, Bassist, war unglaublich professionell, musikalisch. So, dass wenn Niklas mal stimmlich abgekackt ist, konnten die das 10, 15 Minuten einfach musikalisch überbrücken. Ohne, dass das langweilig wurde.
Also Shining ist für mich, ich sag mal so, zumindest in dem Genre des, wie man es so schön nennt, Depressive Black Metal, so einer der besten Livebands ever, definitiv. Also zumindest was es instrumental angeht. Hm. Ne, also es ist natürlich immer sehr stark abhängig vom Sänger und alle assoziieren Shining auch immer oder generell immer eine Band mit einem Sänger und Niklas ist Shining, das ist einfach ein Fakt. Und ja, man erlebt gute Tage, man erlebt schlechte Tage mit so einer Band und gerade während so einer Tour ist das natürlich auch immer so sehr schwierig, vor allem wenn du jemanden auf der Tour hast, der so also persönlichkeitsgespalten ist. Mhm. Und ich meine, wir bewegen uns ja immer noch in so einem Sektor, der, ich sag mal, so relativ überschaubar ist. Ne? Also da sind keine, weiß ich nicht, 100 Leute Crew dabei, die hier und dies und das und dort machen, und sondern eine relativ kleine, überschaubare Crew und es sich auch in finanziellen Sphären bewegt, die durchaus überschaubar sind. Und das ist natürlich ein anderes Kaliber, als wenn wir von irgendwelchen riesengroßen Bands reden, die, weiß ich nicht, mit 50 Trucks irgendwo hinfahren oder was auch immer. Ne, das ist natürlich dann eine ganz andere Sphäre, definitiv. Und ich sag mal, ein ganz anderer, ja, wie will man sagen, ja.
Und ich muss doch mal ganz ehrlich sagen, also wenn du so drauf bist, egal was du für eine Mucke spielst und wenn du Mainstream wirst, werden möchtest, bewegst du dich wahrscheinlich aus einer gewissen Sphäre auch nicht raus. Das geht gar nicht, oder? Mit so einer Persönlichkeitsstörung,
oder? Na, also mal ganz ehrlich, also wir haben alle Musiker irgendwie getroffen, die alle irgendwie so ihre gewissen Psycho-Knickse haben.
Ja, habe ich auch. Also, ja.
Ohne Zweifel, ne? Also es kommt natürlich immer darauf an, wie weit will sich die Band bewegen und wo bewegt sich die Band. Und
ich möchte gar keine Musiker mehr treffen, insbesondere Musiker, die in Band spielen, die, von denen ich selber CDs habe. Ist einfach die nettesten Leute machen die schlimmste Musik und umgekehrt. Das ist einfach so.
Ich glaube, da hebe ich mein Bier drauf. Das ist die Aussage des Abends.
Nur noch mal aus deiner Sicht, also Boni hat ja viel erzählt, du warst ja der Mann auf der anderen Seite der Leitung. Am Anfang fandest du es noch lustig, was ist in deiner Erinnerung so schlimm und wo war vielleicht der Turning Point, auch wo du gesagt hast, boah, jetzt hole ich ihn ab oder so?
Ne, gab's ja nicht, gab keinen Turning Point.
Es gab definitiv keinen Turning Point, also
Turning Point wäre gewesen, Tour abbrechen oder sonst wie, aber das...
Also ich muss ganz ehrlich sagen... Ja,
wo er es nicht mehr witzig fand.
Ich muss wirklich sagen, also der Boni, der jetzt ungefähr einen Meter von mir entfernt sitzt, auch ein Mensch, den ich sehr wertschätze und den ich wirklich sehr gut leiden mag. Und ich würde jetzt von mir selber einfach mal behaupten, dass ich wirklich ein sehr empathischer Mensch bin und...
Du musst es nur wollen.
Das trifft auf den Punkt. Ich muss es nur wollen, also ich muss meine Empathie wollen. Aber wenn mich tatsächlich jemand täglich abends anruft und mir sein Leid klagt auf der Tour...
Ich habe dich nicht täglich angerufen, aber doch, ich glaube so alle drei Tage.
Nee, das war schon wirklich echt täglich. Also das war schon, also selbst wenn es nur Nachrichten gewesen sind, irgendwelche Kontaktaufnahmen, ich habe das schon irgendwie verstanden, worum es da geht, weil ich, wie gesagt, den Niklas auch kannte. Oder auch kenne und auch wusste, in welcher Lage du dich da tatsächlich befindest. Und ja, wie gesagt, das ist halt dieser Spagat, dieser berühmte Spagat, den ich irgendwann mal schon mal angesprochen habe, so zwischen finanziellem Aspekt und persönlichem Aspekt. Und man sieht irgendwo einen guten Kollegen an der Seite völlig leiden und an der anderen Seite will man die ganze Tour irgendwo retten, wo man so mit seinem eigenen finanziellen Risiko in der ganzen Geschichte steht. Scheiß schwierige Geschichte tatsächlich, ne? Also whatever. Also wir haben es am Ende der ganzen ungefähr dreiwöchigen Tour wirklich super gut hinbekommen. Der Boni musste danach nicht in irgendwelche psychologischen Behandlungen.
Nee, aber ich kam nach Hause mit einer latenten Lungenentzündung. Hab da daraufhin noch meinen anderen Job in der Küche eines Diners gekündigt und war ab da, glaube ich, 2 Jahre bei einer Werbeagentur als Einbauküchenbetexter tätig. Scheiding war meine letzte Tour.
Es war effektiv 2 Wochen zwischen uns beiden Funkstille nach der Tour. Du hast mich am letzten Tag noch aus Schottland angerufen, auf dem Rückweg nach Deutschland. Schottland war das letzte, Glasgow war das letzte Date.
Nee, du hattest noch angerufen oder gemailt. Schick mal die Abrechnung oder da fehlen 2, 3 Sachen in der Abrechnung. Ich habe gesagt, ihr könnt mich jetzt mal alle am Arsch lecken. Ich lege mich jetzt 2 Wochen ins Bett. Und
die Zeit hat er auch gehabt, definitiv. Und die habe ich ihm auch gegeben. Das war alles gut, aber im Endeffekt habe ich es auch irgendwo verstanden nach den allabendlichen Gesprächen bzw. allabendlichen Nachrichten. die ich von ihm bekommen habe. Und ja, man redet immer wieder bei alkoholischen Getränken sehr gerne darüber.
Ich kann zum Abschluss noch eine schöne Anekdote erzählen. Wir waren mit Shining oder mit dem ganzen Tourtross in London und bekamen Besuch von Vatane, die irgendwie mit ihrer großen Festivaltour einen Tourstopp hatten über mehrere Tage. Lernte dann den Sänger kennen und Pelle, wie der heißt.
So ein, Gitarrero, ja.
2,10 Meter groß, Bandidos Weste an. Waren aber beide wirklich sehr höflich, weil es ist einfach so, dass im Tourbus sind nur Leute erlaubt, die dem Tourtross angehören. Die fragten halt, ob sie trotzdem irgendwie kurzer Platz nehmen dürfen, waren sehr höflich. Irgendwann im Laufe des Abends kamen noch mehr Leute von deren Touring-Party dazu, unter anderem Keith von Destroyer 666. Und keine Ahnung, ich war kurz irgendwie unterwegs zur Apotheke, keine Ahnung, und dann kommen zum Nightliner, zum Bus zurück und dann sitzen da auf einmal 20 fremde Leute drin. Ich so, alle raus hier, und Keith von Destroyer 666, hey, come on, don't be a dick, there's enough room for everyone of us here. Und dann sahst du nur, wie Pelle von hinten kam, dem vollen Schlag auf den Hinterkopf gegeben hat, it's not your tour bus, show some fucking respect. Und dann war der Tourbus wieder leer. insofern, wie gesagt, gute Erfahrung mit Vatane gemacht. Man sollte aber am besten auch mal deren Meinung sein. Das,
ja, Jungs, vielen Dank für diese Rock'n'Roll-Stories. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir werden das auch sicherlich fortsetzen. Das wird eine gute Tour-Live-Folge. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Podcast Ende des Jahres mit Tobias von Vomitory. Und hoffentlich Nils vom Prostitute Disfigurement.
Und ganz wichtig zu erwähnen, Ronny von Redback Promotion aus Österreich.
Ja, der liebe Kollege.
Spricht Ronny eigentlich, wenn er Englisch spricht, auch österreichischen Akzent?
Absolut.
So wie wir Deutschen.
Ja, wahrscheinlich so ein bisschen Arnie Schwarzenegger, ne? I've been here for thousands of years. I am bored.
He's not that bad.
Maybe I can show him how to throw the discus. Get down! Das haben Shining noch gemacht. Die ganze Tourbus, überall nur Koksreste auf dem Tisch unten. Und dann war es von Calais nach Dover, von wegen, wo jeder durch die Ausweiskontrolle musste. Und dann sind die da direkt durch. Get down! Get down! Haben sich die Zollbeamte so derart kaputt gelacht und haben uns dann durchgewunken. Alles andere wäre daneben gegangen. Ich glaube, ich hatte da auch schon die Six Balloons of Cocaine in meiner Tasche.
Ronny, wir freuen uns auf dich. Überleg schon mal. Überleg dir schon mal ein paar Anekdoten.
Es geht sich nicht aus.
Das passt nicht.
Bis dahin.
Raivant.
Servus.
So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand ist großartig und außergewöhnlich, so wie sich das irgendwie für das Metier gehört. Es ist einfach großartig und außergewöhnlich. Wenn euch der Podcast gefällt, like gerne meine Seiten, schickt mir Voicemails, gebt mir ein Feedback und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit euch. Bis dahin.